Den dritten Teil unserer Predigtreihe zum Glaubensbekenntnis heute, Jesus mein Herr. Und da möchte ich euch zuerst mal, Alois hat es ja vorhin erwähnt, es gibt verschiedene Glaubensbekenntnisse, bekannt sind das Nizänische und das Apostolische. Ich möchte die zum Anfang euch mal kurz gegenüberstellen und zeigen, warum es gut ist, dass es beide gibt. Normalerweise mögen wir es kurz und knackig und sprechen das Apostolische, aber im Nizänischen ist manches einfach noch mal ein bisschen deutlicher und ausführlicher formuliert, weswegen wir uns heute auch eher auf das Nizänische oder das als Grundlage nehmen. Man sieht es inhaltlich eigentlich das Gleiche, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, sagt das Apostolische. Das Nizänische führt es viel weiter aus. An den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahren Gott. Und dann das Apostolische wieder, empfangen durch den Heiligen Geist. Das Nizänische dagegen, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, von der Jungfrau Maria, und ist Mensch geworden, so das Nizänische, und das Apostolische, kurz und knackig, geboren von der Jungfrau Maria. Also jedes hat seine Berechtigung, aber wir nehmen heute eher das Nizänische. Wenn es heißt, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Das griechische Wort für Herr ist Kyrios. Und da kommen wir nicht dran vorbei, das erstmal zu beleuchten. Weil uns geht das so leicht über die Lippen, Jesus der Herr, das ist bekannt, eine bekannte Phrase fast. Aber so einfach ist das eigentlich nicht. Der Begriff Kyrios war damals belegt. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht vom Kaiser Augustus. Das war nämlich damals der Kyrios, der Herr. Und was der gesagt hat, wurde gemacht. Und was der gewollt hat, das war dann eine Anweisung. Und der hat neben sich keine anderen Herren geduldet. Wenn ihr mal ein bisschen römische Geschichte anschaut und so weiter, denkt man immer, ja, der Kaiser von Rom, der hat ausgesorgt, ja, überhaupt nicht. Der war ständig in Lebensgefahr, weil er einfach immer wieder andere Kaiser werden wollte. Und deswegen hat er konsequent meistens alle anderen, die den Anspruch gehabt haben, Herr zu sein, umbringen lassen. Also so einfach ist das alles nicht. Und das, denke ich, ist wichtig, das zu wissen, wenn wir sagen, Jesus ist Herr. Das ist eigentlich eine Aussage, die Lebensgefahr mit sich bringt. Und das ist insofern auch eine politische Aussage, weil ganz viele Herren dieser Welt, also bei den Kaisern, die haben sich ja selber als Gott auch feiern lassen, und viele Herren dieser Welt spielen sich als Gott auf. Und wenn dann der Begriff kommt, Jesus, unser Herr, dann hat das eine ungeheure Sprengkraft. Jesus, Herr der Welt. Dann heißt das nämlich, nicht der derzeitige politische Machthaber, der seine Allmachtsfantasien auslebt, damals wie heute, ist der, der das Sagen hat, sondern auch der hat jemand über sich. So ungern diese Herren, im seltensten Fall Damen, gab es auch, aber die Herren, die ihre Allmachtsfantasien ausleben, sind in der Überzahl, die hören das nicht gerne. Wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr, dann ist das eine Gefahr für die politischen Herrscher. Das ist auch der Grund, warum die Christen in den ersten Jahrhunderten so verfolgt worden sind. Das ist auch der Grund, warum in diktatorischen Regimes oft Christen verfolgt worden, siehe in Nordkorea. Weil da einfach klar ist, wir beten nicht den Herrscher an, wir folgen nicht diesem System, sondern wir glauben an höhere Mächte. Und hier habe ich euch ein Bild mitgebracht von einer griechischen Ikone, Christus Pantokrator, der Weltenherrscher, mit der Bibel in der Hand und das Segnungszeichen. Jesus ist der Herr der Welt, und aus Philipper 2, dem schönen Christushymnus, vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde, Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Es ist eine so allumfassende Aussage und es setzt das Weltgeschehen auch ein bisschen ins rechte Licht. Als ich früher die Bibelgeschichten gelesen habe, gerade von Passion und so, da erscheinen ja Pilatus und Herodes und so fast allmächtig. Die können mit Jesus fast machen, was sie wollen. Oder auch Augustus in der Weihnachtsgeschichte, der einfach sagt, alle sollen sich zählen lassen und alle müssen sich auf den Weg machen. Aber wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, dann setzen wir das ins rechte Licht. Und ich finde diesen Ausblick tröstlich, dass alle einmal vor Jesus auf die Knie fallen werden. Die, die leben, die im Himmel sind sogar, also die himmlischen Mächte, aber auch die, die schon gestorben sind. Das hat etwas Befreiendes, wenn wir uns gerade auch heute wieder in dieser Situation bewusst machen, Jesus ist der Herr und nicht die Herren, die sich als Gott aufspielen. Also nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Aussage und eine unglaubliche befreiende Aussage. Aber wir wollen dabei nicht stehen bleiben, dass Jesus Herr der Welt ist. Denn es geht ja auch drum, dass es heißt ja Jesus Christus unser Herr. Das hat also auch was mit mir zu tun. Und auch einer der ganz wichtigen Bibelverse, Römer 10, Vers 9. Wenn er also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Was nützt es, wenn Jesus Herr der Welt ist, aber nicht mein Herr? Und ich glaube, das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Weil wenn Jesus Herr der Welt ist, dann geht es mich zunächst einmal nichts an. Aber das sollte es. Und das ist ja die Frage von jeder Predigt. Was bedeutet das für mich? Ich erinnere mich, dass wir lange über diese Frage diskutiert haben. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Predigt und einer Vorlesung oder einem Vortrag zum Beispiel? Im Englischen liegt das noch näher beisammen. Was ist der Unterschied zwischen Preaching und Teaching? Und der Clou ist, dass eine Predigt immer was mit dir zu tun hat. Ein Vortrag, das ist sachlich. Das kann dich interessieren oder nicht. Meine Predigt kann dich auch interessieren oder nicht. Aber die zielt immer darauf ab, dass es was mit dir zu tun hat. Und wenn du mal aus einer Predigt rausgehst und sagst, boah, das ist heute völlig an mir vorbeigegangen, darfst du es mir gerne sagen. Weil das ist schon der Anspruch. Eine Predigt hat was mit dir zu tun, hat Auswirkungen auf dein Leben. Und deswegen also auch hier die Frage, was hat das mit mir zu tun, dass Jesus der Herr ist? Es geht hier um eine positive Aneignung. Also das ist generell von der Bibel. Das ist nicht nur ein historisches Buch, sondern es ist ein Buch, was Auswirkungen auf mein Leben hat. Das sind nicht nur historische Figuren, die da drin vorkommen, sondern das sind Figuren, in denen ich mich wiederfinden kann. Mit ihren Fragestellungen, mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Gefühlen, in allem, dem, wie Gott in ihr Leben hineinwirkt. Und darauf geht's auch hier. Und eine der schönsten Stellen, finde ich, wo jemand dieses Zeugnis aussagt, Jesus ist Herr oder Jesus mein Herr, das ist die Geschichte von Thomas, der ja nicht dabei war, als Jesus seinen Jüngern das erste Mal begegnet ist nach der Auferstehung und gesagt hat, ja, ihr könnt mir viel erzählen. Das glaube ich euch nicht. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Also ein guter Skeptiker. Und Jesus ist aber gnädig und erscheint noch einmal und sagt, komm her, Thomas, du hast gezweifelt, du darfst deine Hände in meine Wunden legen, dass du es glaubst, dass ich's wirklich bin. Und als Thomas ihn schon sieht, er hat es gar nicht nötig, seine Hände in die Wunden von Jesus zu legen, da kommt dieses Bekenntnis hier aus vollem Herzen, mein Herr und mein Gott. Und das ist der Anspruch. Dass das Glaubensbekenntnis nicht nur ist, was irgendwelche Christen irgendwann mal formuliert haben, sondern dass ich damit auch sage, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Der Unterschied liegt in der Beziehung. Wenn ich sage, Jesus ist Herr der Welt, dann ist das schön und gut. Aber wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann sagt das etwas über die Beziehung zu ihm aus. Dann bezeichnet es einen Herrschaftswechsel in meinem Leben. Warum habe ich jetzt hier vorne einen leeren Stuhl hingestellt? Fragt sich vielleicht der ein oder andere. Das ist ein Bild. Und ich finde, das ist ein ganz wertvolles Bild. Wir haben alle in unserem Herzen einen leeren Stuhl, einen leeren Thron. Das ist nämlich der Thron in unserem Leben. Und die Frage ist jetzt, wer sitzt auf diesem Thron? Als gute Christen ist die Antwort natürlich sofort, Jesus ist Herr, Jesus sitzt da drauf, ist klar. Aber du darfst dir dieses Bild gern mal mit nach Hause nehmen und immer wieder fragen, ist das so? Sitzt Jesus auf meinem Lebensthron? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sitzt er da nicht immer drauf. Da sitze manchmal ich drauf, mit meinen Vorstellungen, Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen, und möchte, dass mein Leben genauso läuft, wie ich mir das in den Kopf setze. Es kann die Arbeit sein, die mein Leben regiert, für die ich alles gebe, alles danach ausrichte, dass es da klappt, dass ich da vorwärts komme. Es kann auch die Familie sein, die mein Leben bestimmt. Es kann Geld sein, es kann die Frage sein nach meiner Gesundheit, nach Begierden. Ideologien, all das kann da drauf sitzen. Und nur noch mal, um es deutlich zu machen, Arbeit und Familie und selbst Geld ist nicht an sich schlecht. Aber es ist schlecht, wenn es auf deinem Lebensthron sitzt und dein Leben bestimmt. Also Jesus ist mein Herr bedeutet auch, er sitzt auf meinem Lebensthron. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Zum Thema Jesus ist Herr gibt es auch noch eine, ich finde, gruselige Geschichte in der Bibel. Matthäus 7, 21 bis 23, da heißt es nämlich, da sagt Jesus sogar, nicht alle, die zu mir sagen werden, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Also ich finde die Geschichte total gruselig, oder? Ist es der liebe Gott? Ist es unser Herr Jesus, der gute Hirte? Und vor allem, was haben die falsch gemacht? Die haben doch gesagt, Jesus ist Herr. Aber Jesus sagt, habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Was ist da falsch gelaufen? Ich habe mich oft gefragt, was sind denn das für Menschen? Muss ich auch Angst haben, dass Jesus das zu mir sagt? Dass Jesus mich ablehnt. Und ich muss feststellen, dass es solche Menschen wirklich gibt. Das sind Politiker, die eine Bibel in die Hand nehmen, damit sie als gute Christen sich ausweisen können und Jesus und die Bibel missbrauchen, um ihre Taten zu rechtfertigen, um Wähler zu gewinnen, auch wenn die Taten oder Worte völlig dem widersprechen, was Jesus sagt. Aber auch Christen, fromme Christen, die offen oder verdeckt Jesus missbrauchen, um andere Menschen niederzumachen. Solche Menschen gibt's auch heute. Immer wenn Hass statt Liebe gepredigt wird, wenn Ablehnung und Unterdrückung statt Wertschätzung und liebevoller Zurechtweisung gepredigt oder gelebt werden, immer dann ist das nicht Gottes Willen. Wenn Menschen herabgewürdigt oder angegriffen werden, weil sie eine andere sexuelle Orientierung haben, weil sie Migrationshintergrund haben, weil sie arm sind, weil sie eine Behinderung haben, weil sie anderes glauben, wenn diese Menschen im Namen des Glaubens, im Namen Jesus des Herrn angegriffen werden oder niedergemacht werden, dann ist das nicht der Wille Gottes. Dann ist es Missbrauch von seinem Namen. Wer den Namen Jesus ist Herr in den Mund nimmt, der muss auch seinem Beispiel folgen. Der muss auch seine Werte vertreten. Und seine Werte sind Respekt und Liebe, gegenseitige Unterstützung, Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, gerade wenn er völlig anders ist wie du. Jesus hat was dagegen, dass wir ihn vor unseren Karren spannen, wenn das nicht mit seinem Willen übereinstimmt, was wir sagen oder tun. Deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder zu Jesus gehen und ihn bitten: Jesus, hilf mir, dass ich dich nicht vor meinen Karren spanne. Dass ich frage, was willst du? Dass ich hinschaue, wie hast du mit Menschen geredet? Wie bist du auf Menschen zugegangen? Lass das übereinstimmen, dein Willen und mein Willen, deine Rede und meine Rede. Es geht weiter, Gottes eingeborener Sohn. Und das ist ja im Deutschen ein bisschen merkwürdig. Also zunächst einmal natürlich, aber ich sag's trotzdem, dass es jedem klar ist, der eingeborene Sohn hat nichts mit Ureinwohnern zu tun, ja, indigene Bevölkerung. Nein, im Griechischen heißt es monogenes und das heißt einzigartig, einzig in seiner Art. Und es steckt schon auch das Geboren drin, da kommen wir weiter drauf hin. Im Johannesevangelium ist es damit das einzigartige Verhältnis von Jesus zu Gott ausgedrückt. Wir sagen ja auch zu Gott Vater, aber das Verhältnis von Jesus ist nochmal anders, ist nochmal direkter, als unseres sein kann. Und noch etwas Spannendes. Der griechische Begriff monogenes, einzig geboren, hat eine Nähe zu dem hebräischen Wort yachid. Das heißt auch einzig und allein. Und das wird in der Bibel nur für die Beziehung von Abraham zu Isaak verwendet. Also auch eine Vater-Sohn-Beziehung, eine ganz besondere. Und davon heißt es im Hebräerbrief, dass es fast wie ein Liebesverhältnis ist, also ein ganz besonderes. Und das wird dadurch auch begründet, dass es eben heißt, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, gezeugt, nicht geschaffen. Wir sind ja alle Geschöpfe Gottes. Auch wenn wir Gottes Kinder sind, sind wir Geschöpfe Gottes. Gott hat uns geschaffen. Aber der Unterschied ist, Jesus war schon vor aller Zeit. Er war bei der Schöpfung dabei. Auch das wird hier betont. Durch ihn ist alles geschaffen. Da ist er ganz nah am Johannesevangelium, der Text vom Nizänum. Wer am Anfang des Jahres da oder am Weihnachtsfeiertag da war, da ging es ja um das erste Kapitel vom Johannesevangelium, dass in Jesus alles auch geschaffen ist. Also, warum ist das wichtig? Weil es immer wieder Menschen gab und gibt, wir haben es auch gehört, das Glaubensbekenntnis trennt auch von Menschen, die eben glauben, Jesus war ein netter Mensch. Ein inspirierender Mensch, eine interessante Lehre, gibt es damals und auch heute Menschen, die das glauben. Aber ein Mensch kann niemals Gott sein. Und die Bibel spricht hier anders und gerade das nizänische Glaubensbekenntnis legt da großen Wert drauf, dass Jesus wirklich Gott ist. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Eines Wesens mit dem Vater. Jesus ist kein Geschöpf. Und wenn wir das hören, das ist theologische Poesie. Es macht klar, Jesus ist wirklich Gott. Und noch was, das Stichwort Jungfrauengeburt, mit dem auch damals wie heute manche so ihre Probleme haben. Das ist ja die Erklärung oder die Bedingung, dass Jesus auch Gott ist. Gezeugt durch den Heiligen Geist. Ich verstehe nicht, wie Menschen da Probleme haben können. Weil was ist schwieriger für Gott, einen Menschen, Jesus, vom Tod aufzuwecken oder einen Menschen, Jesus, zu zeugen? Für mich ist die Begründung oder die Fehlleitung, dass Jesus wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dadurch, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt ist und eben nicht durch Josef. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir haben es neulich im Hauskreis gehabt. Gott will ja Beziehung zu den Menschen. Von Anfang an und von Anfang an klappt das nicht so gut, weil er den Menschen ja nicht zwingt, eine Beziehung zu ihm zu haben. Der Mensch ist keine Marionette. Gott ist nicht wie ein Diktator, das hatten wir in der letzten Predigt, Gott der Allmächtige. Die Menschen hören von Anfang an nicht auf ihn und gehen immer wieder weg von ihm. Immer wieder weg von Gott. Adam und Eva, Kain und Abel. Zu der Zeit Noah hat Gott sogar bereut, dass er die Menschen geschaffen hat, weil sie sich einfach immer wieder von ihm abwenden. Und trotzdem wagt er nach Noah mit den Menschen einen Neuanfang. Er macht einen Bund, um die Beziehung zu stärken. Aber die Menschen zerstören immer wieder die Beziehung zu Gott. Er gibt Mose die 10 Gebote und macht einen neuen Bund. Er versucht es wieder, diese Beziehung zu bekräftigen. Er macht mit Abraham einen Bund. Immer wieder. Er sendet die Propheten, um sein Wort in die Lebenssituation der Menschen rein zu verkündigen, zu erklären, was Gott will. Und sie hören nicht, diese Menschen, zu denen auch wir gehören. Und dann sagt Gott, dann muss ich es eben selber machen. Jesus erzählt das Gleichnis von den Weingärtnern in Lukas 20, wo ein Weingärtner einen Weinberg verpachtet hat und dann die Pacht eintreiben will und einen Diener schickt, einen Angestellten, und sie verprügeln ihn und schicken ihn weg. Und er schickt wieder einen und wieder, und dann schickt er am Schluss seinen Sohn, jetzt muss ich es eben selber machen. Ich glaube, das ist ein ganz brauchbares Bild, dass Gott sieht, es nützt nichts, wenn ich den Menschen Botschaften schicke, in Stein, durch Menschen, auf Papier. Ich muss es selber machen. Jesus wird selber Mensch. Also in Jesus wird Gott selber Mensch. Theologisches Fachwort, die Zwei-Naturen-Lehre. Wie es in dem Weihnachtslied heißt, wahr Mensch und wahrer Gott. Wie heißt das Lied? Mitdenkfrage zum Aufwachen. Wie heißt das Lied? Ja, ich höre die Melodie. Ich lasse die Melodie gelten. Es ist ein Ros entsprungen. Da gibt es eine Liedzeile, wahr Mensch und wahrer Gott. Ne? Zur anlässlich der Geburt von Jesus werden diese zwei Naturen, dass Jesus echter Mensch und echter Gott ist, werden die betont. Obwohl er, so schreibt es im Philipper-Hymnus, den wir am Anfang schon gehört haben, obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, den Namen über alle Namen. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist Herr. Auch hier die Frage wieder, was hat das mit mir zu tun? Du kannst dich darauf verlassen, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Er ist nicht fern, er weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Jesus, mein Herr. Wenn du willst, kannst du dir von der heutigen Predigt mitnehmen. Das Erste, du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus wirklich Gott ist und nicht nur ein eindrucksvoller Mensch. Das unterscheidet ihn von anderen Religionsstiftern. Zweitens, du kannst dich darauf verlassen, dass in Jesus Gott wirklich Mensch geworden ist. Er ist nicht fern, er weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Und drittens, wenn du magst, als Hausaufgabe die Prüffrage, wer sitzt auf deinem Lebensthron? Amen. Wir beten. Danke, Jesus, dass du der Herr bist. Wir loben und preisen dich, dass du der Herr der Welt bist, dass du den Lauf der Welt, die Geschicke in der Hand hältst und dass vor dir einmal alle niederfallen werden und dich als Herr anerkennen. Und wir bitten dich, dass du immer wieder uns zeigst, wer auf unserem Lebensthron ist. Wir laden dich ein, sei du unser Herr, regier du in unserem Leben, dass wir leben, wie du gelebt hast und das sagen, wie du, was du gesagt hast und auch so denken über andere Menschen, wie du gedacht hast, dass wir dir ähnlicher werden. Darum bitten wir dich. Danke, dass du wirklich Mensch geworden bist, dass du uns hier nicht im Stich gelassen hast, dass du weißt, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein, mit allen Freuden und Leiden. Und dass du den Tod überwunden hast und Herr in alle Ewigkeit bist. Jesus, wir preisen dich. Amen.